Ich lese euch was vor. Jetzt schlug eine Kugel an seinen Schädel. Er machte noch einen Schritt und fiel nieder. Die vollen Eimer wankten, stürzten und ergossen sich über ihn. Warmes Blut rann aus seinem Kopf auf die kühle Erde des Abhangs. Von unten her riefen die ukrainischen Bauern seines Zuges im Chor: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen, wollte er sagen. Es waren die einzigen ruthenischen Worte, die er sprechen konnte. Aber seine Lippen rührten sich nicht mehr. Sein Mund blieb offen. Seine weißen Zähne starrten gegen den blauen Herbsthimmel. Seine Zunge wurde langsam blau. Er fühlte seinen Körper kalt werden. Dann starb er. Das war das Ende des Leutnants Karl Josef Freiherr von Trotta. Dieser Tod, von dem ich da berichte, der spielt in der Gegend, wo auch heute wieder Hunderte und Tausende von Menschen kalte Tode sterben. Spielt aber nicht im Hier und Jetzt, spielt vor etwa 100 Jahren in den ersten Schlachten des Ersten Weltkriegs, wo die KOK-Armee gegen Russland auch Krieg geführt hat und wo auch Tausende von Menschen gestorben sind. Und dieser Tod, den ich da geschildert habe, ist auch kein realer Tod, auch wenn er sich natürlich tausendfach so ereignet hat. Das ist ein Tod, den ich aus dem Roman von Josef Roth, Radetzky-Marsch, entnommen habe. Ein Roman, ein wahnsinnig sprachmächtiger und großer Roman, in dem in Parallelisierung das Schicksal der Familie von Trotta, von der Zeit von Solferino bis über drei Generationen geschildert wird, in Parallelität zum Niedergang und zu den letzten Jahren der Habsburger Monarchie. Und das eigentliche Thema dieses Romans, und damit hebt er sich über die damalige Zeitbezogenheit und über den Raum und über die Generation hinweg, in der er spielt, das eigentliche Thema dieses Romans ist die Erschütterung. Weil dieses Reich des Kaisers Franz Josef war ja im Kern schon immer erschüttert. Es war da auch, wo es noch sozusagen in seiner Blüte stand, wo es nach außen noch stark und mächtig war, war es trotzdem schon im Inneren morsch und hohl. Und all die Protagonisten, all diese Trottas, all diese Handelnden, die müssen sich zu dem verhalten, zu dieser Erschütterung. Und sie tun es auf ganz unterschiedliche Weise. Der Vater, das ist ja ein Bezirkshauptmann, der tut es in unerschütterlicher Pflichterfüllung. Der Großvater, indem er sich in sein Landgut zurückzieht. Und der Sohn, indem er sich in Eskapaden und Alkohol flüchtet. Aber insoweit reicht eben dieser Roman über die Aktualität, die ja auch beängstigend und bedrückend ist, hinaus und führt uns selber zu der Frage, wie wir mit dem umgehen, dass unser Leben erschüttert ist. Weil wir spüren es ja, und ich glaube, wir spüren es in diesen Krisenzeiten umso mehr, wir sind erschüttert in unserer Welt und müssen uns dazu verhalten, wie wir mit dieser Erschütterung umgehen. Und ich will mit euch heute im Rahmen dieser Predigt nachdenken, inwieweit unser Glaube über diese Erschütterung dieser Welt, die ja so spürbar und so greifbar ist, hinausführen kann. Ich habe dazu eine Bibelstelle mitgebracht. Denn alles, was von Gott stammt, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 1. Johannes 5, Verse 4 und 5. Ich orientiere mich an dieser, passt ja genau zum Fest Trinitatis, zu dieser trinitarischen Struktur des Textes. Erstens, der Glaube überwindet die Welt. Zweitens, Glaube als Sieg. Und drittens, Glaube an Jesus Christus. Unerschütterlicher Glaube. Erster Punkt, Glaube überwindet die Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich immer Folgendes. Es geht doch so, wenn wir leben, denken wir immer hier, im Hier und Jetzt, wenn dieses oder jenes Problem vorbei ist, dann fängt mein Leben an. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht es so. Das geht eigentlich mein ganzes Leben lang so durch. Als ich studiert habe, habe ich gesagt, wenn ich mein Studium, mein Examen geschafft habe, dann fange ich an zu leben. Und nachdem ich mein Examen geschafft habe, habe ich gesagt, wenn ich dann die Arbeit habe, die ich haben will, dann fange ich an zu leben. Und jetzt im Beruf habe ich ganz, ganz viele Jahre immer gesagt, wenn dieser oder jener blöde Fall oder jede Schwierigkeit vorbei ist, dann geht das Leben endlich los. Und wisst ihr was? Wenn man so lebt, dann verpasst man sein Leben. Wenn man denkt immer nur, wenn irgendetwas überwunden ist, dann geht das eigentliche Leben los. Und das ist falsch. Man muss das Leben mit allen Schwierigkeiten, im Großen, aber auch in unserem kleinen Leben, so annehmen, wie es ist. Und das ist auch eine ganz entscheidende christliche Botschaft. Ich weiß nicht, ob ihr kennt doch alle die Taufe des Jesus im Jordan, wo diese Diskussion mit Johannes ist, wo er sagt, nein, ich darf dich eigentlich gar nicht taufen, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Und Jesus sagt, doch, es muss so geschehen, damit die volle Gerechtigkeit geschehen kann. Er sagt, das muss geschehen, ich muss mit Wasser getauft werden. Und das ist doch entscheidend. Der entscheidende Punkt ist doch, dass er sagt, hier um diese Feuertaufe zu kriegen, die dann kommt, um dieses weitere Leben zu ermöglichen, muss erstmal dieses Leben, was wir jetzt hier und heute führen, annehmen. Also christlicher Glaube kann nie nur auf die Zukunft transferiert werden, sondern muss im Hier und Jetzt gelebt werden, um damit später Erlösung zu ermöglichen. Zweiter Punkt ist aber auch, und auch das ist ja sozusagen in der Bibel angelegt, das jetzige Leben, das wir führen, muss immer auch offen sein, immer offen aufs Himmelreich, weil das ist ja die entscheidende Botschaft. Nachdem der Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, fing er an zu predigen, Jesus, und verkündete das Himmelreich. Das Himmelreich ist nah. Und das ist der zweite Aspekt von christlichem Leben. Diese Offenheit hin, dass nicht nur das, was wir in jetzt unsere Probleme haben und das, wo wir gefangen sind, dass das unser Leben ausmachen soll, sondern wir haben immer auch gleichzeitig den Blick nach vorne und schauen, wie es weitergeht und haben immer diese Perspektive aufs Himmelreich. Das Himmelreich ist nichts, was irgendwann in ferner Zukunft ist, sondern es ist hier und jetzt klein wie ein Senfkorn. Aber wir müssen anfangen, in unserem Leben damit zu beginnen und uns immer diese Perspektive in allen Schwierigkeiten, die wir haben, offen halten. Also die Welt überwinden heißt als Christ immer zwei. Erstens, wir müssen leben im Hier und Jetzt und müssen uns all den Problemen stellen. Aber zweitens, wir müssen auch wissen, dass wir als Christen Perspektive haben, die über das hinausführt, was uns momentan erschüttert. Glaube als Sieg. Also Siegen ist ja ein elementares Bedürfnis jeden Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in meinem Leben denke, ich habe ganz viele Punkte, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe ganz, ganz viele Erinnerungen an Spiele, wo ich gewonnen habe und ich weiß auch ganz genau, wie dieses Gefühl ist zu siegen. Da ist man richtig high und euphorisch. Gell? Also ich weiß, ich habe Kreisliga-Pokale gespielt und ich weiß ganz genau, wie diese letzten Schläge, mit denen ich gewonnen habe, ich habe natürlich auch viele Spiele verloren, aber ich weiß ganz genau, wie diese letzten Schläge waren, wie ich dann da gewonnen habe und wie ich dann gejubelt und mich gefreut habe und gesiegt habe. Weil Siegen ist ein elementares Bedürfnis eines jeden Menschen. Das siehst du bei Kindern, das siehst du bei uns und das siehst du bei jedem. Wir wollen siegen. Aber gleichzeitig ist in diesem Siegenwollen ja auch eine enorme Gefahr. Weil Siegen heißt ja immer auch erheben über andere. Das heißt, dass irgendjemand verlieren muss. Das ist also eine ganz zweischneidige Sache. Es heißt ja auch, dass andere verlieren müssen. Und da ist auch ein Abgrund dahinter. Dieses Siegenwollen um jeden Preis. Dieses Siegenwollen, das nicht Schluss macht. Dieses Siegenwollen, das keine Kompromisse kennt. Das mit immer brutaleren Mitteln den anderen in die Niederlage drängen will. Ein wahnsinniger Abgrund, der sich da auftun muss. Und soweit können wir als moderne Menschen eigentlich gar nicht mehr unbefangen vom Siegen sprechen. Weil Siegen kann uns ja auch in den Abgrund führen. Wir sahen das in den Schlachten des Ersten Weltkriegs. Wir sehen es auch wieder heute, wo unsere Welt so kurz vor dem Abgrund schlägt, weil eben dieses Siegen wollen, dieses immer mehr haben wollen uns in die Katastrophe führen kann. Und vor dem Hintergrund eröffnet unser Glaube Perspektiven. Weil was heißt denn eigentlich, unser Glaube siegt? Unser Glaube siegt heißt, dass dieser Zwang zum Siegen müssen besiegt wird. Wir müssen nicht mehr immer siegen, sondern wir können vertrauen, wir müssen nicht mehr siegen. Wir werden aus diesem Zwang, immer siegen zu müssen und immer andere in die Niederlage treiben zu müssen, befreit. Diejenigen, nicht diejenigen, die mit immer härteren Mitteln und immer brutal, mehr Brutalität den Sieg erzwingen wollen, werden das Land erben, sondern die, die friedfertig sind. Glauben heißt also immer, und der Sieg des Glaubens heißt also immer, dass dieser Zwang zum Sieg nicht mehr da ist. Und das heißt nicht, dass wir uns in naivem Glauben an die Friedfertigkeit dieser Welt vor der jetzigen Entscheidung oder vor den jetzigen Verantwortung drücken können. Wir müssen und wir stehen, das habe ich ja vorhin gesagt, in dieser Welt und in Verantwortung. Wir müssen auch in ihr leben. Aber wir müssen immer als Christen uns auch bemühen, diesen Kreislauf von Gewalt und Brutalität in unserem Leben zu überwinden und auch im Großen und Ganzen. Weil Glauben heißt, diese Brutalität, diesen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu überwinden. Und einen dritten Punkt habe ich euch mitgebracht. Einen dritten Punkt. Glaube an Jesus Christus. Wir bekennen ja immer unseren Glauben. Wir glauben an den dreieinen Gott. Wir glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir glauben auch an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und wir glauben auch an das ewige Leben und wir glauben an die Auferstehung. Aber dieser Glaube, der bleibt doch allzu oft blass. Der bleibt allzu oft blass und ist gar nicht so präsent, nicht so präsent, wie wir glauben, dass wir heute Abend wieder unsere Lieben treffen, so wie wir glauben, dass wir morgen wieder zur Arbeit gehen. Es bleibt irgendwo im Abstrakten. Und ich glaube, das ist deswegen der Fall, weil dieser Glaube so vollständig unser Leben erschüttert und das, was wir eigentlich denken. Weil das, was wir glauben, ist ja, dass dieser Jesus Christus, der da gestorben ist, am Kreuz schon dieses Leid, diese Welt überwunden hat und uns schon jetzt die Perspektive auf ein Leben in Frieden und Glück im Himmelreich ermöglicht. Und das ist so groß, dieser Glaube, dass wir es gar nicht fassen können in unserer Kleingläubigkeit. Und ich glaube, der einzige Weg, diesen Glauben fassen zu können, ist, indem wir uns erschüttern lassen. Indem wir unser Leben von ihm, vom Kreuz her, erschüttern lassen, indem wir in Begegnung mit anderen Menschen uns berühren lassen, unser Herz ansprechen lassen, weil dann können wir vielleicht spüren, wie groß das ist, was unser Glauben ausmacht. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch erschüttern lasst, damit ihr glauben könnt. Amen.